Vis-à-vis.
Sascha Feuchert, Ihren Job gibt es so nur einmal in Deutschland. Sie sind der einzige Literaturprofessor in Deutschland mit einem Schwerpunkt für Holocaust- und Lagerliteratur. Wie erklären Sie Menschen, was Sie genau machen?
Also erstmal ist es so, tatsächlich ist es die einzige Professur, die diesen Namen trägt. Ich werde das in der Tat auch häufiger mal gefragt. Ich sage dann, dass ich mich eben mit Texten beschäftige, deren zentraler Inhalt der Holocaust ist. Und dann gehen die Nachfragen natürlich los, was heißt das konkret? Und dann sage ich immer, dass es Tagebücher sind, Chroniken, fiktionale Texte, die eben über den Holocaust sprechen. Und dann verstehen die Leute schon, was ich da so tue.
Gehen wir da mal tiefer rein. Holocaust und Lagerliteratur. Kleine Definition. Was umfasst das alles?
Also es ist ein weiter Begriff, ne? Wenn wir von Holocaust und Lagerliteratur sprechen, dann meinen wir, dass diese Gattung, für uns ist das eine Gattung, tatsächlich ab 1933 begonnen hat. Denn schon mit den Terroreinrichtungen, und Dachau ist zum Beispiel schon 1933 gegründet worden, das KZ, und ging durch bis 1945, mit der Einrichtung dieser Terroreinrichtungen kamen dann auch schon Texte. Das heißt, Menschen, die aus diesen Lagern wieder entlassen worden sind, haben diese Erfahrung dokumentiert, konnte natürlich nur im Ausland publiziert werden. Und diese ersten Texte haben im Prinzip ein Gattungsmuster geformt und das setzt sich dann über die anderen Texte über die Jahrzehnte hin fort.
Gilt Ihr Interesse auch neuen Veröffentlichungen? Oder primär denen, die auf Zeitzeugenberichten beruhen?
Ja, natürlich gilt unser Interesse auch den neueren Veröffentlichungen. Also wir gucken ganz genau auch hin, wie entwickelt sich die Holocaust-Literatur im Moment, wer schreibt, über welche Themen und wie. Das ist also ganz klar mit im Fokus.
Was sind denn da die Trends? Gibt es da Trends an Veröffentlichungen? Was sieht man da?
Naja, es ist so, dass jetzt die Zeitzeugen sterben. Das heißt, wir werden immer weniger Zeitzeugenberichte, Memoiren von Betroffenen haben. Und damit steigt natürlich die Anzahl der fiktionalen Texte, Romane, auch Dramen zum Teil. Und der Umgang mit dem Holocaust verändert sich, das sieht man. Man könnte so ein bisschen salopp sagen, dass sich der Umgang mit dem Holocaust vereinfacht auf der einen Seite. Also es gilt nicht mehr dieses Authentizitätsgebot. Es gibt jetzt auch Versuche, mit dem Stoff etwas zu machen. Ich erinnere da zum Beispiel an den wirklich großartigen Roman von Max Groß, Das vergessene Städtel. Da steht im Zentrum ein Städtel in Polen, das offensichtlich nicht im Holocaust war. Und es ist ein toller Roman, der sich um diese, ja, es ist ja im Prinzip eine Vorstellung, dann dreht. Andererseits gibt es auch problematische Entwicklungen. Also wenn Sie an solche Texte wie von Heather Morris, der Tätowierer von Auschwitz, denken, die doch sehr, sehr lose mit der Faktenlage umgehen und darf den Holocaust eigentlich benutzen, um andere Dinge zu erreichen.
Wie kritisch gehen Sie mit dieser Literatur um? Wie weit darf Fiktionalisierung gehen?
Also ich bin das eigentlich gar nicht, dass ich so kritisch prinzipiell bin dieser Literatur gegenüber, weil ich natürlich auch leidenschaftlicher Literaturwissenschaftler bin und leidenschaftlicher Leser. Und da ist für mich das allererste, was man sagen muss, Literatur darf erstmal alles. Und danach müssen wir reden, ist es gut oder ist es nicht gut. Insofern stehe ich solchen Versuchen wie dem von Max Groß, den ich eben erwähnt habe, sehr aufgeschlossen gegenüber. Aber bei solchen Texten wie dem Tätowierer von Auschwitz, da kriege ich schon auch Bauchschmerzen. Es geht um die Liebesgeschichte eines der tatsächlichen Tätowierers von Auschwitz. Lale wird er genannt. Es geht schon damit los, dass der Roman so tut, als sei Lale mehr oder weniger der einzige Tätowierer in Auschwitz gewesen. Es gab aber deutlich mehr. Und dann werden einfach historische Sachverhalte verfälscht. Dieser Lale kann sich offenbar frei in diesem Lager bewegen. Kein Häftling konnte das. Und es entsteht ein Eindruck von diesem Lager, der eben nicht dem historischen Lager und auch nicht der Grausamkeit dieses fürchterlichen Lagers, in dem ja 1,1 Millionen Menschen ermordet wurden, wirklich entspricht. Und das ist schon dann auch problematisch, weil Fiktionen sind wirkmächtig. Die sind in der Lage, Geschichte zu überschreiben. Und wenn das dann übrig bleibt, dann hat auch die Erinnerungskultur ein Problem.
Es gibt ja durchaus die Debatte, ob man den Holocaust fiktionalisieren darf.
Ja, das ist eine Debatte, die eigentlich ahistorisch ist, weil schon in den Ghettos, in den Konzentrationslagern haben die Menschen, die das, was ihnen da widerfahren ist, dokumentiert haben, zur Fiktion gegriffen, weil sie offenbar begriffen haben, dass Fiktionalisierungen, also in Kurzgeschichten, auch in Dramen, die entstehen, dass sie damit etwas transportieren können, was offensichtlich Tagebücher oder Chroniken nicht transportieren können.
Sascha Feuchert ist Literaturprofessor mit dem Schwerpunkt Holocaust und Lagerliteratur an der Universität Gießen und heute zu Gast im Vis-à-vis im RBB24 Inforadio. Womit fängt man denn an, wenn man sich literarisch mit dem Holocaust beschäftigen möchte?
Am besten tatsächlich mit den klassischen Texten von Primo Levi oder Elie Wiesel und in Deutschland ganz sicher mit Ruth Klüger. Weiterleben heißen ihre Erinnerungen. Ein großartiges Buch, der wahrscheinlich erfolgreichste Text der deutschsprachigen Holocaust-Literatur. Aus einer feministischen Perspektive kann man unglaublich viel lernen und verstehen. Und dann kann man sicherlich weitergehen bis in die Gegenwart. Es entstehen ja immer wieder neue Romane und auch relevante und wichtige Romane. Ich erinnere zum Beispiel an Steve Sam Sandberg, Die Elenden von Lodz. Ein Roman über das Ghetto Lodz-Litzmannstadt mit einer ungeheuren Erzählkraft. Auch Sam Sandberg war nicht am Holocaust beteiligt, ist ein nachgeborener schwedischer Autor. Und ich habe mich sehr intensiv mit dem Ghetto Lodz-Litzmannstadt beschäftigt, aber das ist ein Text, der mich am nachdrücklichsten bewegt hat. Oder auch der jüdische Widerstand wird jetzt endlich auch entdeckt als Gegenstand von Holocaust-Literatur von Unbeteiligten. Da kann ich empfehlen von David Safir, das ist ein Roman, der eigentlich in die Jugendliteratur gehört, 28 Tage lang, sehr, sehr gut erzählt und historisch außerordentlich kontrolliert.
Das Tagebuch der Anne Frank, das zählt ja zu den Büchern, die in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich am meisten in Schulen gelesen wurden. Wer das im Erwachsenenalter noch nicht gelesen hat, sollte man das unbedingt nachholen?
Ja, klares Ja, könnte eigentlich jetzt einen Punkt machen, aber ich kann das auch begründen. Es ist ein wirklich fantastischer Text, weil Anne Frank eine unglaublich begabte junge Frau war, mit einer enormen literarischen Begabung ausgestattet. Und was so ein bisschen untergeht in dieser Ikone Anne Frank, die wir alle heute so zu kennen vermeinen, ist, dass diese Anne ein ganzer Mensch ist. Ein Teenager mit großen Problemen mit der Mutter. Manchmal auch ein ziemliches Biest. Witzig, ironisch, hoffnungsvoll und das Gegenteil. Und sie ist oft auch reduziert worden, gerade durch das Theaterstück. Es gab ja ein berühmtes Theaterstück über das Tagebuch, auf diese hoffnungsvolle Seite. Und das ist sie nicht wirklich. Also nicht nur. Und deshalb ist das so ein starker Text, weil er auch schwankt in den Positionen und Anne ihn ja auch überarbeitet. Also da ist viel zu entdecken. Ich kann den nur nachdrücklich empfehlen. Aber man muss sich so ein bisschen durch die Ikonisierung durchwühlen. Dann dringt man zur richtigen Anne durch.
Wie steht es denn um kleine Kinder? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, sich diesem Thema literarisch zu nähern?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Es gibt mittlerweile auch jede Menge Bilderbücher, die versuchen, die Geschichte oder Teile der Geschichte zu erzählen, die von Ausgrenzung erzählen, die das auch metaphorisieren, also in eine fiktionale, fantasievolle Geschichte überführen. Also diese Möglichkeiten gibt es und es gibt auch andere Medien als Literatur, die das tun. Ich empfehle zum Beispiel die Serie Der Krieg und ich. Die kann man ab 10, 11 Jahren wunderbar mit den Kindern schauen. Da steht in jeder Folge ein Kinderschicksal im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust im Mittelpunkt. Sehr, sehr gut gemacht für Kinder. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten.
Ist das auch Thema bei Ihren Lehrerfortbildungen? Wie man solche Stoffe vermittelt? Also gerade bei jungen Menschen kann man ja nicht nur Interesse wecken, sondern auch tiefe Ängste erzeugen.
Ja, und auch Abwehr. Also das ist das, was wir in den Umfragen so in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass Jugendliche am Ende ihrer Schulzeit sagen, sie haben genug vom Holocaust gehört. Und wenn man dann genau hinschaut, wissen sie aber extrem wenig. Und da merkt man ja, da läuft didaktisch irgendetwas ganz gewaltig schief. Nochmal zu Ihrer Frage zurück. Ja, man kann Schülerinnen und Schüler auch verängstigen, wenn man sie überfordert. Aber ich glaube, man kann fast ab der Grundschule, späten Grundschule bis dann in die Oberstufe auf jedem Lernlevel über den Holocaust intellektuell redlich, nicht verfälschend und nicht überfordernd sprechen mit entsprechenden Texten.
Welche Rolle nimmt denn Ihr Forschungsschwerpunkt im Literaturstudium Ihrer Studenten ein?
Also es ist ein Wahlpflichtbereich. Sie können das wählen, sie müssen das nicht machen. Und damit fühle ich mich auch sehr wohl, dass es den Zwang führt immer zur Abwehr. Und das würde ich nicht wollen, dass es ein verpflichtender Teil ist. Aber ich glaube, wir in Gießen sind schon auch sehr bestrebt und bemüht darum, dass sie das auch sich anschauen. Es gab eine Untersuchung der TU Berlin, ist jetzt ein paar Jahre alt, 6, 7 Jahre alt, die zu dem doch sehr befremdlichen Befund kam, dass es viele Universitäten gibt, wo sie sogar Geschichte studieren können, ohne jemals ein Seminar oder eine Vorlesung zum Holocaust gemacht zu haben. Und das ist wirklich bedenklich.
Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, Ihre Vorlesung ist am Freitagnachmittag und sie ist trotzdem sehr gut besucht.
Ja, das stimmt. Und ich sage dazu auch immer, als ich Student war, wäre niemals jemand auf die Idee gekommen, um 14 Uhr am Freitag in den Vorlesungssaal zu gehen. Aber das ist doch auch ein Zeichen, dass die Studierenden an dem Thema interessiert sind. Und für die Seminare gilt dasselbe. Sie kommen eigentlich gerne und setzen sich da mit der Literatur gerne auseinander.
Das klingt jetzt so, dass Sie Ihre Studentinnen und Studenten nicht groß überzeugen müssen, sich mit dieser Literatur zu beschäftigen. Wie überzeugen Sie andere, die keine großen Bezugspunkte haben, sich mit Holocaust- und Lagerliteratur zu beschäftigen?
Naja, ich würde immer darauf hinweisen, dass es zur Geschichte dieses Landes gehört und dass wir natürlich keine Schuld mehr haben, das ist ja klar, aber wir haben Verantwortung und diese Verantwortung besteht im Erinnern, unter anderem im Erinnern, auch im Handeln selbstverständlich, aber im Erinnern. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit, über Literatur, über diese Menschen, die das erlitten haben, zu lernen. Und Literatur hilft uns dabei, dieses große Geschehen auf menschliches Maß herunterzubrechen, Einzelschicksale in den Blick zu nehmen und Menschen folgen zu können. Und ich glaube, es ist einfach auch ein lohnender Gegenstand.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.